Solange es nicht regnet und das Wetter gut genug ist, fahren mein kleiner Sohn, mein 5-Jähriger und ich zusammen morgens mit dem Fahrrad in den Kindergarten. Ich fahre mit meinem Großen, er fährt mit seinem Kleinen und ich habe ihn meistens noch so ein bisschen an der Seite, um ihm anzuschieben, dass wir nur 10 Minuten und nicht 20 Minuten brauchen auf die kurze Strecke. Genau. Momentan freut er sich ziemlich auf Weihnachten, weil er einen sehr großen Wunsch hat. Unser Sohn wünscht sich ein Motorrad. Egal ob elektrisch oder Benzin, beides möglich, Hauptsache es ist schnell und bringt ihn dann eben auch ohne körperliche Anstrengungen morgens in den Kindergarten. Er hat mir auch schon gesagt, also wenn ich dann nicht schnell genug bin, könnte er auch mich schieben oder nach dem Kindergarten, während er im Kindergarten ist und dann bräuchte er das momentan nicht, dann dürfte ich das ja auch mal nehmen. Das sind so seine Ideen. Jetzt ist es so, dass unser kleiner Sohn Motorrad begeistert ist, weil der Opa auch Motorrad fährt. Und tatsächlich war der schon mal mit ihm in einem Geschäft, wo es auch Motorräder gibt, aber seine Füße sind einfach noch ein bisschen zu kurz. Deshalb weiß ich noch nicht, wie es uns gelingen kann, ihn nicht zu enttäuschen. Unser Sohn würde das Äußerste geben, um endlich ein Motorrad geschenkt zu bekommen. Vielleicht kennst du das auch, dass du einen Wunsch hast und du bist bereit, das Äußerste zu geben, um diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu sehen. Vielleicht hast du dir auch was Besonderes mal gewünscht, vielleicht auch ein Motorrad oder irgendwas anderes und du hast geschaut, wo kriegst du das? Und dann bist du auf eBay fündig geworden und hast du gesehen, naja, ich muss natürlich für bieten, es ist eine Auktion, also hast du mehr und mehr und mehr geboten und am Ende warst du der oder die Höchstbietende und hast dich gefreut. Oder du hast vielleicht, als du verliebt warst, mal das Äußerste gegeben. Du hast Dinge gemacht, die du sonst, vielleicht nach vielen Jahren Beziehung, nicht mehr so machst. Also freiwillig aufräumen oder regelmäßig Blumen oder andere Geschenke bringen. Zumindest das hat bei mir so ein bisschen mit der Zeit nachgelassen. Aber warum hat man das damals gemacht? Man wollte die Aufmerksamkeit seiner Geliebten oder seines Geliebten haben. Und deshalb hat man sich besonders angestrengt, ist aufs Äußerste gegangen. Oder vielleicht hast du es im Zusammenhang noch ein letztes Beispiel mit einem sportlichen Wettkampf erlebt. Du bist zum Beispiel jemand, der für den Nikolauslauf nicht als Letzter durchs Ziel, sondern vorne dabei sein wollte. Also hast du trainiert, hast dich gut ernährt, bist früher aufgestanden, damit du dann, wenn der Lauftag da ist, du auch ein richtig gutes Ergebnis kriegst. Du warst zum Äußersten bereit, um zum Gewinn. Und im Rückblick bei allen diesen Dingen, ob du was kaufst, bei Beziehungen oder bei sportlichen Events, stellen wir uns doch immer die Frage, war es das wert? Hat es sich gelohnt, aufs Äußerste zu gehen? Heute am ersten Advent möchte ich mit euch einen Mann anschauen, der auch aufs Äußerste geht. Von ihm wird uns im biblischen Buch der Apostelgeschichte berichtet. Ich möchte damit jetzt so ein bisschen diese Reihe über Kirche abrunden. Und dieser Mann, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, dann kommt ihr wahrscheinlich recht schnell drauf, wer dieser Mann ist. Also es geht um diesen Mann, der da in der Mitte ist und den alle drumherum so anschauen. Wisst ihr, wer das ist? Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6. Stephanus, genau, das ist Stephanus. Und wisst ihr auch, an welchem Tag in der Advents- bzw. Weihnachtszeit man besonders diesem Mann gedenkt, traditionell? Ja, okay, super. Gerade die aus dem katholischen Hintergrund, die wissen sofort, genau, Stephanus, 2. Weihnachtsfeiertag. Und das ist schon spannend, weil lange bevor Weihnachten so gefeiert wurde, wie wir das eben jetzt kennen oder feiern, gab es dieses Gedenken an diesen Stephanus. Christen im 4. Jahrhundert haben schon an ihn gedacht. Wer war dieser Stephanus? Stephanus war einer der 7 Diakone, die die Apostel Jesu ausgewählt haben, um in der ersten Gemeinde damals in Jerusalem unter den Armen und Witwen zu helfen und sie zu unterstützen. Bei der Arbeit trifft Stephanus auf ganz verschiedene Leute, Leute, die selber Juden sind oder eben auch anfangen, an Jesus zu glauben, aber er trifft auch an Menschen, die wenig mit dieser neuen Jesusbewegung anfangen können. Davon lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, den Versen 8 bis 10, die ich jetzt mal gerne vorlese. Da heißt es nämlich, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria und aus der Provinz Zilizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an, doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Stephanus wird uns vorgestellt mit den Sätzen: Es ist ein Mann, der von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt ist. Wow! Er vollbringt Wunder und außergewöhnliche Dinge. Und diese Wunder, das lesen wir sonst nur von den Aposteln. Und damit fällt er natürlich positiv auf. Jetzt gibt es aber doch welche, die mit ihm ein Streitgespräch führen und was anfangen. Und das heißt, Leute aus der Synagoge der Freigelassenen, Historiker meinen, das sind wahrscheinlich Juden, die ehemals auch eben in Jerusalem gelebt haben. Und dann gab es diese ganzen Kriege, Hasmoneerkrieg und so weiter. Und um 63 vor Christus hat Pompeius einige Juden genommen und nach Rom mitgenommen. Und nach einer gewissen Zeit der Sklaverei wurden die freigelassen und sind zurückgekehrt, zurück in ihre alte Heimat. Aber sie waren eben eine ganze Zeit lang weg gewesen. Und wahrscheinlich ist es diese Gruppe von Menschen, die beginnt, mit Stephanus zu streiten. Wir wissen gar nicht, worum es geht, aber wir lesen, dass diejenigen, die mit ihm streiten, keine Chance haben in diesen Streitgesprächen. Vers 10 heißt es: Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Und weil diese Gespräche für seine Widersacher so unbefriedigend bleiben, weil sie keine Chance gegen ihn haben, überlegen sie sich was anderes. Sie schnappen den Stephanus, sie stellen ihn vor den Rat, sie holen falsche Zeugen, die sagen, er hätte Gott gelästert, und er wird jetzt aufgefordert, eben Stellung zu beziehen. Er soll Stellung zu beziehen zu diesen Anklagen gegen ihn. Und das tut Stephanus. Stephanus bezieht Stellung, und das tut er mit einer langen Rede, die ich euch kurz zusammenfasse, weil die wäre jetzt ein ganzes Kapitel lang eigentlich. Stephanus erzählt nämlich die Geschichte Israels nach. Er beginnt bei Abraham und Josef. Er berichtet, wie Gott durch Mose das Volk aus Ägypten eben befreit hat und gerettet hat, wie Josua das Volk ins verheißene Land gebracht hat. Er spricht über David und die Propheten, und er beschreibt immer wieder, wie Gott seinen Weg mit dem Volk geht, aber die Menschen im Volk oft von Gott gar nicht so viel wissen wollen. Das kritisiert er. Und am Ende seiner Rede wird das Ganze persönlich, indem er eben jetzt auch seine Zuhörer im Hohen Rat angreift, indem er ihnen Folgendes vorwirft. Er sagt: Wie schon eure Vorfahren widersetzt ihr euch Gottes Heiligen Geist, auch ihr verfolgt Gottes Propheten, ihr habt sogar den Gerechten, und damit meint er Jesus, ihr habt sogar Jesus verraten und ermordet, ihr haltet das jüdische Gesetz nicht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das beim jüdischen Rat ankommt. Natürlich besonders gut, das schlägt ein wie eine Bombe. Er wird angeklagt, und jetzt sagt er am Ende noch: Also, und ihr haltet das Gesetz nicht, ihr habt Jesus getötet, ihr seid genauso schlimm oder noch schlimmer, wie eure Vorfahren die Propheten verfolgt haben. Die Anwesenden reagieren dann auch so, wie man es fast erwarten würde. Sie ärgern sich ziemlich, und zwar in Kapitel 7, Abvers 54 heißt es dann Folgendes. Als Stephanus das sagte, also diese ganzen Anklagen, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn, und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes, und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. »Ich sehe den Himmel offen stehen«, rief er, »ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht.« Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Puh, der Stephanus. Die beiden Sätze: Ich sehe den Himmel offen stehen, ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht, die führen zur Steinigung an Stephanus. Und wir fragen uns, was ist denn da so anstößig daran? Das fällt uns vielleicht im ersten Moment gar nicht auf, aber es sind zwei Dinge. Das Erste, was Stephanus sagt, er sagt, der Himmel steht offen. Und für den Juden war das natürlich, oder generell für Juden war das erstmal eine blasphemische Aussage, weil es heißt, der Himmel steht offen, das Jenseits und das Diesseits sind doch eigentlich getrennt, Gott ist da oben, wir sind hier unten und das soll plötzlich nicht der Fall sein. Du siehst den Himmel offen, du hast einen direkten Zugang zu Gott, hat er vom Prinzip damit behauptet, das kann doch gar nicht sein. Das ist das Erste, was so einen Anstoß erregt. Das Zweite ist, dass er sagt, ich sehe den Menschensohn an der Rechten Gottes sitzen. Und der Menschensohn im Jüdischen, das war eben immer das Bild von der Auserwählte Gottes zu seiner Rechten, der beim Gericht dabei sein wird und der entscheiden wird, auf was es eben ankommt. Und weil er vorher von Jesus gesprochen hat, der Stephanus, ist auch klar, dass er eben Jesus meint. Er sagt, Jesus steht zur Rechten Gottes. Und wie du lebst oder gelebt hast, das entscheidet sich an Jesus Christus, an seinem Leben, an seinem Verhalten, wer er ist, was er gesagt hat, was er getan hat. Das ist der Maßstab. Es geht also um nichts Geringeres als die Frage, wo finden wir Gott und was zählt für ihn? Und Stephanus sagt, wir finden Gott in Jesus Christus und es zählt eben, was er gesagt, getan hat und wer er auch wirklich ist. Für diese Überzeugung geht er aufs Äußerste und er stirbt für seinen Glauben. Er geht als erster christlicher Märtyrer in die Geschichtsbücher ein. Vielleicht wisst ihr, was das griechische Wort Märtyrer eigentlich heißt. Einfach Zeuge, genau. Heißt eigentlich einfach Zeuge. Zugegeben, jetzt kann man sich fragen, also Advent, schöne Lieder, Kerzen, Weihnachtslieder, schon Vorfreude und Stimmung. Muss das jetzt so sein? Also Stephanus, so eine harte Kost in Verbindung mit Advents- oder Weihnachtstagen. Ist es wirklich notwendig, sich mit Stephanus zu beschäftigen? Also ich glaube, notwendig ist es nicht, aber ich glaube, es ist durchaus sehr sinnvoll. Denn die Weihnachtszeit und auch die Adventszeit, die birgt schon so diese Gefahr, dass wir bei schöner Dekoration, bei Nächstenliebe, bei Weihnachtslieder, bei Familie, bei Frieden, bei dem Kind in der Krippe und den Engeln mit dem Gesang irgendwie stehen bleiben. Und dass wir ein Stück weit verkennen oder nicht sehen, in was für einer brutalen Welt wir doch eigentlich leben. Und das ist auch der Grund, warum eben in der Geschichte dieser Stephanstag mit Weihnachten so nah zusammengerückt ist. Weil man gesagt hat, das Allerschönste, was wir erleben, Gott kommt zu uns. Das müssen wir ein Stück weit auch gegenüberstehen der Realität und der Dunkelheit, in der wir auch in dieser Welt eben leben. Bei all dem Schönen und Guten, was auch wir heute erleben, ist es auch so, und dieser Satz hat mich wieder überrascht, aber das stimmt natürlich. Es ist so, dass wir heute zur Zeit der größten Christenverfolgung jemals leben. Die Hilfsorganisation Open Doors, die ja immer Statistiken erstellt, die hat gesagt, dass in mehr als 70 Ländern etwa 360 Millionen Christen heute diskriminiert, benachteiligt oder auch wirklich verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Eine Zahl, die noch nie so hoch war. In unseren Breiten, da müssen wir momentan, Gott sei Dank, nicht damit rechnen, wegen unserem Glauben wirklich verfolgt zu werden. Ja, man wird mal belächelt oder jemand lacht. Es kann auch mal unangenehm werden, wenn wir für unsere Glaubensüberzeugung einstehen. Aber so eine existenzielle Bedrohung, wie sie Stephanus oder andere unsere Geschwister auf der Welt leben, die haben wir nicht. Und trotzdem ist es natürlich so, bei all dem Schönen, was wir hoffentlich auch genießen, wenn wir jetzt auf Advent und auf Weihnachten zugehen, müssen wir wissen, jeden Tag werden unsere Glaubensgeschwister aufgrund ihres Glaubens getötet und verfolgt. Und meine Hoffnung in all dem Ganzen ist, dass Gott trotz dem Schlimmen und aus allem Schlimmen und in allem Schlimmen am Ende doch noch was Gutes irgendwie draus machen kann. Und das ist auch so eine Perspektive, die hier in diesem Stephanus-Text angedeutet wird. Die Leute, die anfangen, den Stephanus zu steinigen, die legen ihr Obergewand nieder vor den Füßen von Saulus, genau. Und manche denken, er wurde vom Saulus zu Paulus. Das eine ist einfach die hebräische Bezeichnung des Namens und die andere die griechische. Aber vom Prinzip, dieser junge Mann, der da steht, nämlich der Saulus, wird später als Paulus als größter Missionar und erster und größter Missionar wahrscheinlich des Christentums bekannt. Also was er da miterlebt und mitbezeugt und auch in diesem Moment irgendwie noch gut findet, was da mit Stephanus passiert, das bereut er später. Und das hat auch ihn bewegt oder verändert und hat ihn auch zu dem Missionar werden lassen, der er später wurde. Wenn wir heute am ersten Advent an den Stephanus denken, dann tun wir das natürlich nur, weil er mit seinem Weg, den er geht, seinem Herrn, Jesus Christus selber, folgt. Und bestimmt ist euch auch aufgefallen, dass in diesem Text so ein paar Parallelen zum Tod von Jesus drin sind. Als er getötet wird, sagt er, rechnet ihnen die Sünden nicht zu. Das ist auch einer der Sätze, den Jesus am Kreuz gesagt hat. Oder als er dann stirbt, da sagt der Vater, mein Geist, befehle ich in deine Hände, sagt Jesus. Und Stephanus sagt sowas Ähnliches auch. Ich habe es jetzt nicht mehr wortwörtlich im Kopf, aber er sagt auch, Gott, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Also wir haben eine klare Parallele irgendwie. Also mit erhobenem Haupt stirbt er. Aber ich denke eben, wenn Stephanus stirbt und damit auf Jesus verweist, dann ist es eben das, woran wir am Advent oder im Advent auch denken, auf das Kommen Jesu. Was muss es unseren großen Gott gekostet haben, Mensch zu werden? Jesus wurde ja auch wegen einem angeblich falschen Gottesbild hingerichtet. Denn Jesus hat einen Gott verkündet, der sich auf die Seite der Armen und Kleinen stellt und nicht auf die Seite der Großen und Reichen. Er hat von einem Gott geredet, der nicht den Religiösen automatisch Recht gibt und der nicht auf Äußerlichkeiten schaut, sondern der Gerechtigkeit und Liebe fordert. Jesus bezeugt einen Gott, den man nicht benutzen kann, um die bestehenden Verhältnisse zu zementieren, sondern Jesus bezeugt einen Gott, der durchaus auch umstürzen kann, was Menschen planen, wenn es gegen seine Liebe oder gegen andere Menschen geht. Und Jesus stößt an, Jesus eckt an, Jesus geht aufs Äußerste und deshalb ist er den Religionsführern und den Autoritäten seiner Zeit ein Dorn im Auge. Er steht für das, was sie nicht wollen und deshalb muss er weg, weg ans Kreuz. Und immer wieder in der Adventszeit erstaune ich, dass Gott sich darauf eingelassen hat, in unsere kaputte Welt zu kommen. Auf geheimnisvolle Weise haben Gott und Mensch in Jesus zusammengefunden. Daran denken wir. Und ich finde, dieser Schritt Gottes, der ist sowas, wie Stephanus sagt, ich sehe den Himmel offen. Da ist das Jenseits Gottes, die Ewigkeit, in unsere Welt, in unser Diesseits hineingebrochen. Und ich finde, das gibt eine unglaubliche Würde dem, was wir im Diesseits heute tun. Manchmal wird ja in Frömmigkeitstraditionen betont, wie wichtig es ist, auf den Himmel zu hoffen. Und dann ist alles hier irgendwie total egal, Durchgangsstation. Aber indem Gott in Jesus Mensch wird, glaube ich, hat er das als wertvoll erachtet, was es bedeutet, Mensch hier und heute zu sein. Und die Folge davon ist, dass ich glaube, dass es einen wirklichen Unterschied macht, was du und ich eben heute tun. Dass es nicht nur darum geht, ja, eines Tages sind wir bei Gott und dann ist alles super, sondern dass Jesus uns auch heute auffordert, ihm nachzufolgen und Gutes zu tun. Jesus hat das ja mal mit den Worten formuliert, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder einem meiner geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich sehe darin eben die Aufforderung Jesu, nicht jetzt gleichgültig zu werden und zu sagen, ja, eines Tages macht Gott alles besser. Nicht nur zu sagen, der Retter kommt, sondern so, wie wir das können, in unserem beschränkten Maß auch zu helfen, zu retten und beizustehen, wo Menschen die Hilfe brauchen. Stephanus war jemand, der das ganz praktisch als Diakon in der Gemeinde eben auch gelebt hat. Wir sind reich beschenkt, weil wir die Einladung von Gott gehört haben, dass er mit uns leben will. Wir sind auch global gesehen ziemlich reich beschenkt, wenn wir uns andere Länder anschauen. Und bestimmt hast du in diesen Tagen auch die Möglichkeit, Menschen hier oder da in ihrer Notsituation beizustehen. Und ich lade dich im Namen Jesu ein, nicht nur dich zu freuen, dass dein Retter gekommen ist, sondern da, wo du auch ein Stück weit auf diese Rettung hinweisen kannst durch deinen Einsatz, durch deine Gaben, dann tu das. Und damit am Ende zurück zur Anfangsfrage. Warum denken wir im Rahmen der Advents- und Weihnachtszeit über diesen grausamen Tod von Stephanus nach? Ich habe es schon gesagt, aber ich möchte es abschließend nochmal sagen, weil ich glaube, dass neben all dem Schönen und Guten, was wir in der Weihnachtszeit erleben, wir nicht vergessen dürfen, dass die Welt da draußen oft auch ganz schön brutal und grausam ist. Ich hoffe, dass wir das Schöne und Gute an Weihnachten und in der Adventszeit genießen, dass wir uns daran freuen und dass wir genießen all das Gute, was Gott uns schenkt. Aber dass wir gleichermaßen eben auch diejenigen nicht vergessen, die verfolgt werden, die arm dran sind, denen es nicht gut geht. Das wünsche ich uns für diese Adventszeit. Amen.